Ja, wir haben heute einen recht vollen Gottesdienst. Viele schöne Dinge haben wir schon erlebt, viele sehr wichtige Dinge, Dinge, die wir nicht vermissen wollen. Und ich hoffe, ihr merkt, wie schwierig es häufig ist für den Gottesdienstleiter, das alles irgendwie unter einen Hut zu bekommen und irgendwie noch die Predigt so reinzubekommen, dass sie noch so ein bisschen Zeit hat. Wir wollen eine Predigt nicht kürzen und trotzdem werden wir heute ein bisschen kürzen müssen. Lass uns das so machen, ich werde versuchen oder ich werde mich darum bemühen, dass ich spätestens 20 vorschließe. Früher schaffe ich es leider nicht. Das geht nicht, weil ich die Pointe, das heißt das Ziel meiner Predigt ist am Ende meiner Predigt. Und ich werde mich darum bemühen, dass ich das dann auch setze und euch nicht zu lange hier aufhalte. Kennt ihr Freunde, die so wirkliche Besserwisser sind? Die haben ständig oder sehen jeden einzelnen Fehler und haben an jedem bisschen immer was zu meckern. Sind Freunde, die so richtig nervig sind und die man am liebsten zum Mond schießen möchte. Also ja, auch das sind Freunde, aber manchmal schwierige Freunde. Eltern können genauso sein. Eltern sind manchmal richtig schwierig. Die sehen immer, wenn man das Zimmer nicht aufgeräumt hat. Die sehen immer, wenn man irgendwo was liegen gelassen hat. Die sehen ständig oder die merken das sogar, wenn ich 3 Tage meine Socken nicht gewechselt habe. Oder wenn ich eine Woche nicht geduscht habe, selbst das merken die. Das ist richtig anstrengend mit Eltern. Es ist so, als ob man ständig einen Polizisten um sich herum hat. So fühlt er sich manchmal an. Wie schön wäre es doch, wenn man einen Freund hätte, der viel Verständnis für meine Fehler hätte. Der so richtig ruhig bleiben kann. Der Fehler übersieht. Dem Ordnung und Hygiene egal sind. Und der mich so richtig bleiben lässt, wie ich bin. Mich in Ruhe lässt. Was ist das doch für ein wunderbarer Freund. Lass uns das hier einmal so stehen lassen. Ich komme nachher noch darauf zurück. Aber unser Thema heute lautet: Jesus, das Licht der Welt. Und die Stelle, die wir betrachten wollen oder auf der wir landen wollen, ist Johannes 8, Vers 12. Ich lese das einmal kurz. Dort sagt Jesus: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Wir haben heute schon gehört von Jesus dem Hirten. Wir haben gehört von Jesus dem Brot. Und heute wird das jetzt in der Predigt schwerpunktmäßig um Jesus das Licht gehen. Wir wollen uns langsam an diese Aussage herannahen, wir wollen verstehen, was meinte Jesus damit? Was ist das Besondere an dem, was Jesus hier ausdrücken möchte? Und zuerst die Frage, die hat Abraham auch schon heute angeschnitten: Was ist Licht? Heute, an diesem sonnigen Tag, kommt das gar nicht so richtig zur Geltung. Also wir haben genug Licht, aber trotzdem, wir wissen, Licht ist etwas sehr Wichtiges in unserem Leben. Physikalisch ist Licht eine Form der elektromagnetischen Strahlung. Jetzt ist es aber völlig egal, ob ich die physikalische Bedeutung kenne und ob ich sie verstehe. Wir wissen, Licht ist lebenswichtig für uns. Ohne Licht können wir nicht überleben. Ohne Licht hätten wir keinen Sauerstoff mehr zum Atmen. Ohne Licht hätten wir nichts mehr zum Essen. Menschen, die längere Zeit ohne Licht leben müssen und alles andere haben, leiden körperlich und psychisch. Wir wissen, dass solche Menschen auch früher sterben. Also Licht ist überlebenswichtig. Wir brauchen Licht, um existieren zu können. Dann ist Licht in unserem Alltag sehr, sehr wichtig. Wenn ich hier das Licht ausmachen würde und ich würde die Treppe darunter gehen, würde es irgendwann gefährlich werden, weil dort unten ist es dunkel. Ich könnte stolpern, ich könnte hinfallen, ich könnte mir wehtun, ich könnte mir etwas brechen. Also Licht brauchen wir, um überhaupt uns fortbewegen zu können. Sobald es dunkel ist, könnte ich mit dem Auto gar nicht fahren, ohne dass ich Licht hätte. Licht ist sehr, sehr wichtig. Dann brauchen wir Licht in unserem Alltag. Wir können nicht zur Arbeit, unsere Arbeit nicht machen ohne Licht. Meine Frau könnte nicht kochen ohne Licht. Die Kinder könnten nichts lernen ohne Licht. Sie können nicht spielen ohne Licht. Licht ist im Alltag sehr wichtig. Dann brauchen wir Licht, um Dinge zu unterscheiden. Wenn ich mit meinem Auto in die Autowerkstatt fahre zu Andreas Hildebrand, dann braucht er Licht, um zu sehen, welches Teil ist heile und welches Teil ist kaputt. Es ist sehr wichtig. Meine Frau, wenn sie Wäsche wäscht und unterscheiden muss, welche Wäsche ist noch sauber geblieben, weil die Kinder da vielleicht irgendwie so in den Wäscheschacht geschmissen haben, dann braucht sie Licht, um zu sehen, das ist dreckige Wäsche, das ist aber Wäsche, die ich vielleicht schon gewaschen habe. Sie braucht Licht. Kinder brauchen Licht, wenn sie zum Beispiel mit Lego spielen. Sie müssen sehen können, diese Teile passen und diese passen nicht zu dem, was ich gerade vorhabe. Also Licht ist für uns sehr, sehr wichtig. Solche alltäglichen Dinge hatte Jesus im Sinn, als er zu den Menschen sagte, ich bin das Licht der Welt. Ich bin das Licht der Welt, das Licht ist überlebenswichtig, das Licht ist absolut notwendig im Alltag eines Menschen. Aber Johannes beschreibt noch einige weitere Eigenschaften von dem Licht. Und hier werden die Besonderheiten sehr eng mit Jesus, dem Licht, verknüpft. Das ist sehr wichtig, das zu sehen. Und als erstes wird eine Zeit beschrieben, wo das Leben Licht war. Etwas, was in der Vergangenheit war. Wo das Leben Licht war. Und achten wir mal auf die Reihenfolge. Hier geht es darum, hier ist zuerst Leben und dann Licht. In unserem Vers, den wir gelesen haben, ging es um das Licht und dann des Lebens. Also diese Reihenfolge, dieser Unterschied ist sehr wichtig, um Jesus zu verstehen. Lass uns mal einmal Johannes Kapitel 1 aufschlagen. Dort wird das Licht im Johannesevangelium zuerst erwähnt. Johannes Kapitel 1, die Verse 1 bis 4. Dort heißt es, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Eine Zeit, die vor unserer Zeitrechnung war in der Ewigkeit, Vergangenheit. Aber die Ewigkeit, wissen wir, hört nicht auf. Aber es wird beschrieben als eine Zeit in der Vergangenheit. Dann Vers 3, alles ist durch dasselbe entstanden. Jetzt kommt die Schöpfung ins Spiel. Und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. In ihm war das Leben. Und jetzt kommt der Mensch ins Spiel. Und das Leben war das Licht des Menschen. Wiederum eine Zeit, die in der Vergangenheit liegt. Das Leben war das Licht der Welt, der Menschen. Es wird also eine Zeit beschrieben, die in der Vergangenheit war, eine Zeit, in welcher der Mensch ein einzigartiges Leben geführt hat in der Gemeinschaft mit Gott. Einzigartig im Garten Eden, ganz besonders, ist bis jetzt noch nicht wieder vorgekommen, wird aber wieder in der Ewigkeit vorkommen. Eine Zeit, in der Menschen in völliger Harmonie mit Gott im Garten Eden lebten. Sie lebten, liebten, arbeiteten völlig unbeschwert. Sünde hatte keinen Einfluss auf sie. Und in dieser Zeit war das Leben das Licht der Menschen. In dieser Zeit, in dieser unbeschwerten Zeit, sündlosen Zeit, war das Leben das Licht der Menschen. Wie darf man das verstehen? Das Leben mit Gott, das Leben in der Nähe Gottes, führte dazu, dass der Mensch ständig dem Licht Gottes ausgesetzt war. Der Mensch war ständig dem Licht Gottes ausgesetzt. Wie ein Arzt, der mich permanent durchröntgen würde, um zu gucken, ob ich krank bin, so war das damals mit Gott. Aber Gott ist kein Aufpasser, der ständig aufgepasst hat, wann hat der Mensch endlich gesündigt, sondern das ist natürlich für Gott. Wenn wir in der Nähe Gottes sind, wenn wir mit Gott leben, dann durchstrahlt uns sein Licht permanent. Und das war im Garten Eden die ganze Zeit so. Das Leben mit Gott war das Licht des Menschen. Also das war eine Einheit, das Leben war das Licht der Menschen. Es umstrahlte sie die ganze Zeit. Es ist zum Beispiel, als Beispiel hatte ich hier, stell dich mal vor, meine Frau wäre Polizistin. Ist sie nicht, aber stell dir mal vor, sie wäre eine Gesetzeshüterin. Dann würde sie, ohne mich dabei zu ärgern, ständig irgendwie den Fokus darauf haben, weil es in ihrer Natur ist, in der Natur der Sache, weil sie auch Polizistin ist, würde sie ständig darauf achten, ob ich mich an das Gesetz halte. Sie würde es vielleicht gar nicht wollen, aber das wäre so. Und immer, wenn ich das Gesetz übertrete, wenn ich zu schnell fahre, wenn ich zum Beispiel meinen Müll im Wald entsorgen würde, wenn ich mit der Steuer nicht so ganz umgehen würde, dann wäre mir ihre Nähe unglaublich unangenehm, weil sie würde auf mich aufpassen. Das wäre für mich unangenehm. Würde ich mich aber an das Gesetz halten, wäre mir ihre Nähe total angenehm. Ich würde es genießen. Und genauso war es damals mit Adam. Adam hatte keine Sünde und Gottes Nähe war für ihn total angenehm. Gott kam zu ihm und seine Nähe, sein Licht war für ihn überhaupt kein Problem. Er genoss es. Es ging ihm dabei total gut. Aber es folgte ein gewaltiges, verheerender Umbruch. Plötzlich herrschte nicht mehr Harmonie, plötzlich herrschte die Sünde, plötzlich war Leben nicht mehr, und Leben und Licht konnten nicht mehr, sondern wir hatten das Problem mit der Finsternis, mit der Sünde. Dann war auf einmal für Adam Gottes Nähe ein Riesenproblem und er versteckte sich vor Gott, vor seinem Schöpfer. Ich habe dieses deutlich gemacht, indem ich einfach meine Folien geändert habe. Jetzt herrscht Finsternis und jetzt ist nicht mehr Leben, gleichzeitig Licht des Menschen, sondern jetzt brauchen wir Licht, weil wir im Dunkeln sind. Jetzt brauchen wir Licht, weil wir im Dunkeln sind. Und diese Tatsache, dass jetzt Finsternis auf der Erde herrscht, eröffnet uns eine weitere wichtige Eigenschaft des Lichtes. Wir lesen in Vers 5, und das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat das nicht begriffen. Das Licht ist stark. Ich hatte es damals verglichen, ich mache das ganz schnell, also das Licht, was hier für begreifen steht, achten wir auch darauf, hier hat sich auch die Zeitform geändert. Am Anfang, in den ersten vier Versen ging es darum, das war alles in der Vergangenheit, das war mal und jetzt sind wir auf einmal im Präsens, wir sind in der Gegenwart. Das Licht leuchtet auch heute noch in die Finsternis. Und die Finsternis senkt sich herab, deswegen diese beiden griechischen Worte, kata, herab, herunter, lambano, nehmen, ergreifen. Also die Finsternis senkt sich herab, versucht das Licht zu ergreifen, zu begreifen, zu überwältigen, es irgendwie zu ersticken, aber sie kann es nicht. Es ist genauso, wie wenn eine Katze versucht, einen Laserpointer zu greifen. Der ist immer da, der ist immer da. Sie versucht und versucht und sie schafft es nicht. Das Licht ist immer da, es ist stark, es ist mächtig, es kann nicht überwältigt werden. Wir könnten diesen Raum komplett dunkel machen. Wir könnten hier alles so abdunkeln, wie es eben geht. Wir würden eine kleine Kerze nehmen, wir würden sie hier auf die Kanzel stellen und es würde sichtbar sein. Aus jeder Ecke des Raumes, wenn nicht gerade eine Säule dazwischen ist, würde man sehen, da vorne ist ein Licht. Licht hat Stärke, Licht hat Macht. Und das ist ganz wichtig, dass wir das auch für uns begreifen, dass wir es verstehen, dass Gottes Licht sehr, sehr stark ist, dass es unbezwingbar ist. Wenn du leidest, wenn du in eine Depression verfällst, die Probleme in deinem Leben so groß werden, dass du nicht mehr hochkommst, denk bitte dran, Gottes Licht ist stärker als diese Dunkelheit in deinem Leben. Das ist etwas, was die Psalmschreiber immer wieder verstanden haben. Sie haben auch unter Depression gelitten. Sie haben auch viele Probleme gehabt. Sie sind auch nicht hochgekommen. Aber sie wussten, Gott, ich werde dich noch loben, weil du stark bist. Und du wirst mich daraus befreien. Dein Licht ist stärker. Das ist ganz wichtig, dass wir das sehen. Gottes Licht ist mächtig. Gottes Licht ist stark. Die nächste Eigenschaft, die wir betrachten wollen und auf die Jesus uns hinweist, ist, das Licht scheidet. Lass uns aufschlagen, Johannes Kapitel 3, ab Vers 19. Dort finden wir den nächsten Hinweis auf das Licht. Johannes 3, ab Vers 19. Und dort heißt es, darin aber besteht das Gericht. Und für Griechisch steht dort der Begriff Krisis. Es ist Scheidung, es heißt so viel wie Scheidung. Darin besteht die Scheidung, das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Ta erga ponera, ihre Werke waren böse. Dann geht das weiter in Vers 20, denn jeder, der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Dort steht ein anderer Begriff, dort steht das hofaula prasson. Sie wollen faule Werke tun. Sie wollen weiter nichtsnutzige Werke tun. Sie wollen sich darin üben, sie wollen es genießen. Sie wollen nicht zum Licht. Sie wollen ihr Gefängnis weiterhin genießen. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zu dem Licht, damit seine Werke offenbar werden, dass sie in Gott getan sind. Wer die Wahrheit tut, dem ist Licht angenehm. Adam war Licht angenehm. Gottes Licht war für ihn angenehm. Es war für ihn total wunderschön, im Lichte Gottes zu sein. Aber für die Menschen, die Sünde genießen wollen, ist Licht absolut unangenehm. Und sie wollen das nicht. Sie wollen nicht zum Licht kommen. Das merken wir auch, wenn wir jemanden zum Gottesdienst einladen. Er soll sich unter das Licht, oder wir würden uns das wünschen, dass er sich unter das Licht des Wortes Gottes stellt, unter göttliches Licht, und er sagt zu uns, ich habe keine Zeit, ich habe keine Lust, ich habe das und das und das zu tun. Im Lichte der Ewigkeit sind das absolut faule Ausreden. Aber wir merken, dass es auch heute noch genauso ist. Die Menschen wollen faule, nichtsnutzige im Angesicht der Ewigkeit Werke tun. Und das Gericht ist die große Scheidung, der große Unterschied. Die einen verstecken sich in der Dunkelheit und die anderen fliehen aus der Dunkelheit und wollen nichts mehr mit der Dunkelheit zu tun haben. Sie wollen ihr Herz von Gott reinigen lassen. Sie wollen Werke tun, die Gott gefallen. Das ist der große Unterschied. Licht bewirkt also eine weltumfassende Scheidung. Und Jesus ruft jeden aus der Dunkelheit. Jesus ruft jeden aus der Dunkelheit. Die Frage ist nur, und auch die gilt auch uns Kinder Gottes: Bin ich bereit, mich von Jesus durchleuchten zu lassen? Mich in sein Licht zu stellen? Mein Herz auf links zu drehen und Jesus einmal so alles zu sagen? Jesus, da und da habe ich Probleme. Diese Sünde quält mich immer wieder. Ich falle da jedes Mal hin. Bin ich dazu bereit oder verstecke ich mich im Gefängnis meiner Sünde? Möchte ich Bereiche in meinem Leben am liebsten im Dunkeln behalten? Möchte ich in Ruhe sündigen können? Diese Frage müssen wir uns immer wieder stellen. Wir stoßen auf eine weitere Eigenschaft des Lichtes. Licht, genau, das hatte ich das damals mit diesem Bild verglichen. Ich gehe etwas schneller, deswegen überfliege ich einige Dinge. Die nächste Eigenschaft, Licht deckt auf und Licht offenbart. Wenn Jesus also sagt, ich bin das Licht der Welt und wir kommen zu ihm, dann durchleuchtet er uns und dann legt er alle unsere Werke frei. Und am Anfang ist es ein Riesenberg voll Sünde, ein Riesenberg voll Sünde. Alle Sünden, die du in deinem Leben getan hast und alle, die du noch tun wirst, alles liegt offen vor ihm. Und dann, was passiert dann? Was passiert dann? Zuerst das Licht, was passiert dann? Und damit das deutlich wird, müssen wir in unserem Text, Kapitel 8, etwas zurückgehen. Es gab vor Jesus, vor dem, dass Jesus in die Welt kam und sagte, ich bin das Licht der Welt, ein anderes Medium, das Licht gegeben hat den Menschen. Das war das Gesetz. Das war das Gesetz. Das Gesetz war das Licht der Menschen, das Gesetz, das Sünde aufgedeckt und offengelegt hat. Wir lesen in Kapitel 8, Verse 1 bis 11 von einer Ehebrecherin, das Gesetz hat zum Beispiel aufgedeckt, hat offengelegt und gezeigt, Ehebruch ist Sünde. Das Gesetz hat gezeigt, Ehebruch ist eine Sünde. Wenn jemand in Ehebruch gelebt hat, war es auf einmal klar, derjenige lebt in Sünde. Jetzt lesen wir Kapitel 8, Verse 1 bis 11 von einer Ehebrecherin, die auf frischer Tat ertappt worden ist. Auf frischer Tat ertappt worden ist. Das Gesetz hat gezeigt, das, was sie tut, ist eine Sünde. Das Gesetz hat auch gezeigt, diese Frau ist eine Sünderin. Sie ist eine Sünderin. Und weil man die Frau jetzt auch noch auf frischer Tat ertappt hatte, also bei der Tat erwischt hatte, wird sie von den Gesetzeshütern, die auf das Gesetz aufpassen, von den schriftgelehrten Pharisäern, zu Jesus gebracht. Sie wird zu Jesus gebracht. Im Gesetz steht, diese Frau ist eine Sünderin und jetzt liegt die Sünde offen vor Jesus und vor dem ganzen Volk. Die Frau steht im Lichte Gottes. Tatsache. Die Frau hat gesündigt, offensichtlich, auf frischer Tat. Sie steht vor Jesus, sie steht im Lichte Gottes. Erinnert uns das an etwas? Erinnert uns das an uns? Liebe Geschwister, wir werden von dem Teufel ständig vor Jesus geschleift. Ständig werden wir vor ihm hingeschleift und hingestellt. Und es wird gesagt, hör mal, der hat gesündigt. Und das stimmt, der Teufel hat recht. Ich habe gesündigt. Ich habe gesündigt. Klar hat er mir die Versuchung in den Weg gestellt. Klar ist er nicht ganz unschuldig vielleicht daran. Aber Fakt ist, ich habe gesündigt. Der Teufel hat recht. Ich habe gesündigt. Das ist unsere Position, nackt und beschämt vor Jesus. ich habe gesündigt, ich stehe vor Jesus, genauso wie diese Frau, ich habe gesündigt, auf frischer Tat vom Teufel erwischt, bei der Sünde. Und jetzt kommt der große Unterschied zwischen dem Gesetz und zwischen Jesus. Das ist unser Thema und das ist eigentlich die Pointe, die wir heute setzen wollen. Das Gesetz sagt, diese Frau muss jetzt gesteinigt werden. Das Gesetz hat die Sünde aufgedeckt, hat gesagt, diese Frau ist eine Sünderin und das Gesetz sagt, diese Frau muss sterben. Keine Gnade. Aktion, Reaktion. Keine Gnade dazwischen. Das Gesetz sagt, hier hast du gesündigt, hier ist deine Quittung dafür. Du musst sterben. Wenn wir mit unserer Schuld vor Jesus stehen, dann sagt das Gesetz ganz klar, du musst sterben. Es gibt keinen Ausweg. Und die Pharisäer wollten genau das Gesetz an der Ehebrecherin ausführen. Sie waren drauf und dran, mit dem Gesetz im Rücken, dieses Gesetz an der Frau zu vollziehen. Aber sie hatten eins vergessen. Sie hatten vergessen oder sie wollten es nicht wahrhaben, dass sie hier vor dem Richter des Universums stehen. Sie stehen hier vor Jesus Christus. Jesus Christus ist der Richter des Universums. Der Vater hat ihm das Gericht übergeben. Jetzt stehen die vor ihm und sie stehen genauso da wie diese Frau. Sie stehen genauso da wie diese Frau mit ihrer Sünde. Jetzt wurden sie nicht auf frischer Tat ertappt dabei, aber sie waren nicht sündlos. Sie standen im Lichte Gottes, aber sie waren genau solche Sünder wie diese Frau. Und deswegen ist es ganz klar, Jesus sagt zu ihnen, Jesus richtete sich auf wie zu einem Gericht. Jesus richtet sich auf wie als Richter in einem Gerichtssaal und sagt zu ihnen, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und einer nach dem anderen, von ihrem Gewissen überführt, verlassen sie diesen Platz. Sie gehen weg. Weil sie haben verstanden, dass sie nicht sündlos sind. Dass sie diesen Steine nicht werfen dürfen. Dass Sünde in ihrem Leben allgegenwärtig ist. Und danach wendet sich Jesus an das Volk und sagt, ich bin das Licht der Welt. Aber er bleibt dabei nicht stehen. Er sagt, ich bin das Licht der Welt, aber er bleibt dabei nicht stehen. Wenn Jesus nur das Licht wäre, wäre das eine Katastrophe für uns. Das wäre ein Desaster. Weil er würde alles aufdecken, was wir falsch machen. Jede einzelne Sünde. Aber Jesus hört nicht auf dabei. Jesus ist nicht nur das Licht, sondern noch viel mehr. Jesus sagt, ich decke Sünde auf, ich sehe jede einzelne Sünde von dir. Jesus ist dieser Freund, der jeden einzelnen Fehler von uns sieht. Der hätte ständig was zu meckern an uns, immer wieder, weil er jeden einzelnen Fehler sieht. Er könnte uns ständig korrigieren, er könnte uns ständig verbessern. Jesus sieht jeden einzelnen Fehler. Und Jesus könnte nur meckern, aber er tut es nicht. Er sagt uns in seinem Wort ganz klar, was wir tun sollen. Aber er meckert nicht über uns. Er meckert nicht. Ist Jesus dann der Freund, der uns annimmt, wie wir sind, der Fehler übersieht, der uns annimmt und uns einfach so in Ruhe lässt? Nein, das ist nicht Jesus. Er sagt zu der Ehebrecherin, geh hin und sündige nicht mehr. Jesus nimmt dich an, so wie du bist, aber er lässt dich nicht so, wie du bist. Jesus nimmt dich an, so wie du bist, aber er lässt dich nicht so, wie du bist, auf keinen Fall. Aber vor dem, dass Jesus diese Worte gesprochen hat, geschieht noch etwas sagenhaft Schönes, etwas Wunderbares, etwas unvorstellbar Großes. Die Ankläger sind weg, Jesus richtet sich auf, wieder wie zu einem Gericht und fragt die Frau, Vers 10, Frau, wo sind jene, deine Ankläger? Wo sind sie? Hat dich niemand verurteilt? Dann sagt die Frau, niemand. Dann sagt sie ein kurzes Wort, ein sehr, sehr bedeutendes Wort. Sie sagt, niemand, Herr. Niemand, Herr. Und dieses kurze Bekenntnis dieser Ehebrecherin, dieser Sünderin, veranlasst Jesus dazu, die schönsten Worte zu sprechen, die ein Sünder hören kann. Stellt euch mal vor, Ihr steht vor dem Richter des Universums. Ihr habt offensichtlich einen Berg voll Sünde. Es ist absolut klar, Sünde ist da, ich bin schuld, ich habe sie begangen. Und dann sagt der Richter des Universums, sagt er zu dir, die Worte, die er hier zu der Sünderin sagt. Ich verurteile dich nicht. Du bist frei, geh hin. Ich verurteile dich nicht. Du bist frei, geh hin. Die schönsten Worte, die ein Sünder hören kann. Und jetzt gewinnt die Aussage von Jesus so großes Gewicht. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Du bist zu mir gekommen, ich habe dich durchleuchtet. Deine ganze Sünde ist offen vor mir, alles liegt da. Die Sünde, die du gestern getan hast, die du in der Vergangenheit getan hast, die Sünde auch, die du morgen tun wirst, alles ist da. Alles ist da. Das Gesetz sagt, du musst sterben, aber ich sage zu dir, wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Dieser Mensch wird das Licht des Lebens haben. Wer mir nachfolgt, bleibt nicht in der Dunkelheit, bleibt nicht im Gefängnis. Ich befreie ihn daraus, ich reiße ihn da heraus aus diesem finsteren Gefängnis. Ich schenke ihm Leben, ich schenke ihm neues, ewiges Leben. Neues, ewiges Leben. Wir werden uns in 2 Wochen nochmal mit diesem Text auseinandersetzen und mit einigen weiteren Texten über das Licht. Dort werden wir stärker behandeln, was es heißt, dass das Licht dann in uns Platz gewinnt. Ich möchte zum Schluss kommen. Ich habe es euch versprochen, ich habe noch, wenn ich es genau nehme, noch 1 Minute. Ich möchte das Fazit ziehen. Jesus ruft uns zu. Jesus ruft uns zu und sagt, ich bin das Licht der Welt. Ich bin das Licht der Welt. Komm zu mir. Ich möchte dich komplett durchleuchten. Jede deiner Sünden lege ich offen vor mich hin. Das Gesetz sagt zwar, du musst sterben, aber die Strafe für deine Sünden, die habe ich ans Kreuz genommen. Ich bin das Abbild deiner Strafe. Ich habe für deine Sünde bezahlt. Ich spreche dich frei und schenke dir ein neues, ewiges Leben. Du darfst nicht verurteilt und verurteilt frei darfst du gehen. Du darfst in meiner Nähe leben und mein Licht wird dich nicht mehr richten, sondern es wird angenehm sein für dich. Und ich möchte uns aufrufen, lassen wir uns von Jesus durchleuchten, immer wieder alle Bereiche unseres Lebens. Und dieses Licht wird uns zum Leben führen. Jesu Licht führt uns zum Leben. Möge Gott uns dabei segnen. Amen.